In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist neben Martin Konrad und Alfred Tater der Torhüter des LASK Alexander Schlager zu Gast. Wir sprechen mit dem 24-Jährigen über seine tolle Entwicklung. Was ist für die Linzer in dieser Saison international noch möglich und wo sieht der Nationalteam-Torhüter seine mögliche Zukunft?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 85.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wie fast schon gewohnt, mit dabei sind heute wieder mein Kollege Martin Konrad. Grüß dich.
Servus, grüß euch.
Sky-Experte Alfred Tater.
Hallo.
Hallo.
Ja, und dann haben wir heute auch wieder einen Gast dabei und ich freue mich sehr darüber, dass uns Alexander Schlager, der Torhüter des LASK, zugeschaltet ist. Ich begrüße Sie recht herzlich.
Hallo, grüße euch, danke für die Einladung.
Ja, gerne, am Nationalfeiertag und muss man sagen, auch an Ihrem freien Tag. Sie haben eben vom Trainer frei bekommen heute. Alexander Schlager, es waren recht intensive Tage. Ich sage mal so, zuerst verlor man am Donnerstag in der Europa League bei den Tottenham Hotspur mit 0:3, leider aus österreichischer Sicht. Gestern gab es dann ein klares 4:0. Beim Heimspiel gegen den SKN St. Pölten. Bei allem nötigen Respekt jetzt vor der Leistung des SKN, sie hatten nicht wirklich viel zu tun. In London war das noch anders. Und trotzdem, wie intensiv, wie anspruchsvoll ist das dann auch körperlich, psychisch, diese englischen Wochen?
Ja, ich glaube, prinzipiell körperlicher Natur ist jetzt nicht so tragisch bei mir. Also ich fühle mich jetzt körperlich nicht so, dass ich jetzt komplett müde bin. Aber es ist doch immer der Matchtag, die Matchtag-Spannung und einfach ins Hotel gehen und einfach auch die mentale Anspannung im Spiel, was man doch als Torwart dann schon sehr, sehr merkt, auch vor allem in solchen Spielen, wo man dann vielleicht nicht so viel zu tun hat, aber trotzdem irgendwie immer auch versuchen muss, auf on zu sein, weil ja doch jederzeit irgendwas passieren könnte. Und ich glaube, dass das eigentlich von meiner Seite her die größte Anspannung ist, aber ich habe mittlerweile einen guten Weg gefunden, wie ich damit umgehe, von dem her bin ich das mittlerweile schon gewohnt.
Sehr gut. Ja, Gratulation auf jeden Fall zum klaren Heimerfolg gestern. Bei den Tottenham Hotspur war man unter Anführungszeichen leider praktisch chancenlos. Jetzt war es dann so, dass da auch Kritik aufgekommen ist, hat man wahrgenommen, auch in den Medien teilweise. Wie haben Sie das wahrgenommen und ist diese Kritik überhaupt verständlich? Ist Ihre Meinung nach berechtigt?
Also ich glaube, dass wir selber unsere größten Kritiker sind und wir vor allem nach so einer Partie, wo du dann 3:0 verlierst, schon selber hinterfragst, warum und woran hat es gelegen. Aber ich glaube, ganz so die Kritik in der Öffentlichkeit kann ich nicht so nachvollziehen, weil man muss einfach sagen, dass Tottenham Hotspurs mit einer Mannschaft am Feld steht, die ja doch einfach deutlich über unserer Qualität zu stellen ist. Und das hat man, glaube ich, in dem Spiel gemerkt, dass wir doch an unsere Grenzen gekommen sind. Und ich glaube einfach, dass wir vielleicht in der ersten Halbzeit in manchen Momenten ein bisschen zu zögerlich waren, wo wir vielleicht nicht ganz so das Spiel am Platz gebracht haben, das wir uns vorgestellt haben. Aber ich sage, im Großen und Ganzen musst du, glaube ich, von 10 Spielen wird es wahrscheinlich neunmal nichts zum Holen gehen und an dem einen Tag brauchst du, glaube ich, perfekte Bedingungen, einen perfekten Spielverlauf, dass vielleicht eventuell was geht. Und ich glaube, da ist einfach auch, doch auch zu erwähnen, dass einfach Tottenham klar über unserem Niveau steht. Und natürlich, Ziel wäre gewesen, wir wollten dann auch hingefahren und wollten was mitnehmen. Aber ich glaube, es war für uns alle Erfahrung, was es bedeutet, am höchsten Niveau Fußball zu spielen. Und da gibt es einfach nur die Möglichkeit anpassen, schauen, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Und vielleicht, dass man nächstes Mal diesen Tag erwischt, wo man sagt, man kann von diesen 10 Spielen eben das eine gewinnen.
Ja. Auch wenn es dann eben ein bisschen schmerzhaft ist, aber diese Erfahrungen, wie Sie eben sagen, die sind so wichtig auch dann für die Mannschaft. Beim gestrigen Heimsieg, da gab es dann kaum etwas zu kritisieren, vielleicht die Chancenverwertung. Martin, der Trainer der Linzer hat es angesprochen, Dominik Thalhammer hat gesagt, Tottenham ist eigentlich eine Champions-League-Mannschaft. Man vergisst so schnell, die waren 2019 im Finale gegen Liverpool, haben dort verloren. Ist deiner Meinung nach überhaupt Kritik berechtigt?
Immer ist Kritik berechtigt, weil der Preis für das Gute ist ja der Lohn für das Bessere.
Wow. Also
insofern, glaube ich, muss man das auch so sehen. Ich könnte jetzt auch sagen, der LASK ist auch irgendwie eine Champions-League-Mannschaft. Letztes Jahr Champions-League-Playoff, knapp gescheitert in Belgien. oder gegen Brügge. Das heißt, der LASK hat ja auch selbst Ansprüche. Die Mannschaft ist schon lange zusammen. Die Mannschaft hat diese Art des Fußballs in sich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man jetzt wieder sieht. Man verfeinert es, finde ich, sogar noch ein wenig. Nämlich, wenn der Gegner sehr tief steht, dann versucht der LASK auch noch mehr Ballbesitz zu haben. Was mich aber auch interessieren würde, ist natürlich die Frage, es gibt ein paar Leader beim LASK. Einer davon ist heute bei uns, der Alexander. Aber natürlich auch der Trauner und der Holland. Und wenn ich dann das Spiel gegen Rapid hernehme, da fällt gerne noch Trauner. Das Ergebnis ist bekannt. In England, in London, fehlt James Holland quasi, weil noch ein paar Minuten war es vorbei. Und auch da ist das Ergebnis bekannt. Vielleicht sind dann doch ein paar Keyplayer, die nicht so einfach ersetzbar sind, wie vielleicht viele in der Offensive, wie man offensichtlich mittlerweile gesehen hat, wo es eben doch auch Veränderungen jedes Jahr gegeben hat in den letzten ein, zwei Jahren. Und da war es eben dann schon möglich, leichter vielleicht Ersatz zu finden. Ich glaube, das ist im Moment das Hauptproblem. Aber ich finde, auf hohem Niveau zu kritisieren, steht uns allen zu.
Ja, auf jeden Fall, Alfred, du kritisierst auch gerne, aber José Mourinho, der Trainer der Tottenham Hotspur, hat den LASK explizit gelobt, das muss man auch noch einmal sagen, hat gesagt, wir haben da die starken Leistungen auch gegen Sporting Lissabon ganz genau analysiert, hat überhaupt gemeint. Also mit dem LASK, mit Salzburg und Rapid, da steht der österreichische Clubfußball recht gut da.
Salzburg, wissen wir, ist eigentlich jene Mannschaft, die Österreich ja wie eine Lokomotive quasi gezogen hat. Deshalb haben wir so ein gutes Ranking in der Fünfjahreswertung der UEFA. Aber wir haben jetzt mit Rapid und mit dem LASK auch noch zwei Mannschaften, die international wirklich hervorragend auftreten. Ich denke, eine portugiesische Spitzenmannschaft zu Hause so zu deklassieren, das schafft man auch nicht alle Tage, wenn man nicht gut ist. Und der LASK ist einfach gut. Wir wissen, dass der LASK jetzt schon über Jahre hinweg dieselbe Spielanlage pflegt und auf diese Spielanlage hin auch die Spieler scoutet und dann auch verpflichtet. Und wenn ich jetzt das so salopp formulieren möchte, denke ich, dass der LASK noch nie so gut aufgestellt war, in der Breite vor allem auch, so wie jetzt. Also man hat die verletzten Spieler wieder retour, wie Geuginger oder Botsmann. Man hat sehr kluge Spieler dazugekauft in der Sommer, also sehr klug Spieler zugekauft im Sommer. Ich denke, dass hier auch ein gewisser Generationenumbruch ist, weil diese Spieler erst 23 Jahre alt sind. Also das war mit gewisser Weitsicht schon verpflichtet worden, diese Spieler. Und man hat etwas neu, das ist dieses Trainerteam mit diesen unterschiedlichen Trainerpersönlichkeiten drin. Das sollten wir später auch noch ein wenig Worte verlieren. Also unterm Strich, der LASK ist aus meiner Sicht so gut aufgestellt wie noch nie, mit einer einzigen Ausnahme, die Nummer 9. Da ist Raguz leider allein auf weiter Flur. Das war letzten Saisonen noch ein wenig anders.
Ja, aber Eggestein ist auch ein Neuner, Alfred.
Kann er auch, unter anderem. Wie uns
na, sagt, na, ist er, ja, ist er, ist er.
Ja, aber gut, lassen wir es so stehen. Ja. Reiter wäre auch ein Stürmer, so gesehen. Also von dem her glaube ich aber trotzdem von der Qualität von unserem Spieler, der jetzt wieder in Hoffenheim ist, wie heißt er schnell? João Klaus, ja. Da hat, glaube ich, Eggestein noch ein wenig einen Weg hin.
Was mich noch interessieren würde, Alexander Schlager, Sie haben das sicherlich auch gehört, was José Mourinho gesagt hat. Wie gut tut das dann? Wie nimmt man das wahr, wenn so ein Welttrainer so über die eigene Mannschaft spricht?
Ja, es ist, glaube ich, einfach auch, eh schon wie es angesprochen worden ist, einfach ein Lob gewesen für den Weg, was wir als Verein gegangen sind. Ich glaube, dass es ja für uns einfach eine Bestätigung ist, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und dass wir ja die ganze Arbeit, die wir rein investieren, einfach ja machen durch solche Aussagen natürlich auch Früchte trägt. Ich kann mich erinnern, wir haben es war jetzt 2 Jahre her, gegen Beşiktaş Istanbul gespielt und da ist der Pepe damals nach dem Spiel auf den damaligen Trainer Oliver Glasner noch zugegangen und hat auch gesagt, das war unglaublich schwierig gegen uns zu spielen. Und wir haben damals auch schon gesagt, das bestätigt uns einfach, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Und genauso sehen wir das jetzt auch. Wir wollen aber gleichzeitig uns nicht darauf ausruhen, sondern versuchen, nur besser zu werden, nur variabler zu werden, einfach auch vielleicht verschiedene Dinge umsetzen zu können und trotzdem unserem Weg treu zu bleiben. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und das bestätigen dann solche Aussagen natürlich umso mehr.
Da darf ich nur ergänzen, das war interessant, auch in der Vorsaison international, jetzt weiß ich nicht, ob es das Playoff-Spiel gegen Brügge war oder dann in der Europa League, da gab es auch einen Gegner, und das habe ich auch zufällig erfahren, die ein Videostudium vom LASK gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es dem Alex Schlager geht, wenn man Videostudium macht, man sieht halt dann meistens seinen Gegner, man glaubt, man weiß ja alles oder man erkennt sehr vieles. Und die Spieler von dem damaligen Gegner, ich glaube, es war die Brügge, haben dann gesagt, wie sie dann das erste Mal in Linz gespielt haben, da haben sie zwar gewonnen und gesagt, aber leider, das war ganz anders als im Videostudium. Sie dachten sich, aufgrund des Videostudiums, das wird schon klappen. Und dann kam eben das Spiel und die Praxis, die Realität auf dem Spielfeld, das Pressing, das ständige Anlaufen, den Gegner immer wieder quasi ärgern. Das hat die Belgier ziemlich überrascht, in dem Fall im positiven Sinn für den LASK, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, also deswegen, weil du sagst, der Pepe hat das gesagt, das ist denn oft so, dass man, glaube ich, dann auf dem Spielfeld selbst erst merkt, was es bedeutet, auch gegen den LASK zu spielen. Und ich glaube, Salzburg spricht ja ähnlich über den LASK, weil eben da auch die Spieler erkennen die Qualität und natürlich auch die Konkurrenz.
Ja, Alexander Schlager. Alfred Tat hat es schon angesprochen, die Tiefe, die Breite im Kader, jetzt hat man wirklich beeindruckend gespielt gegen den SK in St. Pölten, das muss man so sagen. Manche haben das gar nicht so erwartet. Sehen Sie die Mannschaft in dieser Saison verbessert? Ist man besser geworden, tiefer?
Also ich glaube prinzipiell auf jeden Fall schon. Also ich glaube auch, dass einfach das Gesamtpaket einfach sehr, sehr gut gewachsen ist. Auch eben, wie wir es vorher schon angesprochen haben, auch mit dem Trainerteam, die doch komplett neue Inputs geben für die Mannschaft. Und eben auch mit diesen Transfers, die wir dann im Sommer noch getätigt haben, einfach auf jeder Position einfach sehr, sehr gut besetzt haben. Und ich glaube, was jetzt noch an die Summe der Spiele angeht, ist einfach auch für den Trainer noch an die Möglichkeit natürlich erleichtert, einmal zu sagen, okay, wir haben auf der Position einen zweiten, einen dritten Spieler, den man in der Bundesliga, in dem Bundesligaspiel oder in dem internationalen Spiel reingeben kann und wo du warst, die Qualität bleibt stabil und du kannst da noch gegen jeden Gegner dominieren und du kannst gegen jeden Gegner Torchancen rausarbeiten. Und ich glaube, dass wir da einfach jetzt schon sehr, sehr gut aufgestellt haben, was das betrifft.
Alfred, was hast du eigentlich getippt? LASK gegen SK St. Pölten? Ich weiß es wirklich nicht.
Du, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es waren 1-1 oder 2-2. Was war es denn?
Ich weiß es wirklich nicht.
1-1.
1-1. Ja. Aha. Also Alfred, du hast dem LASK nicht so eine Leistung zugetraut.
Na Moment. Zwischen Leistung und Resultat besteht nie ein direkter Zusammenhang. Also ich hätte ihnen sicher eine gute Leistung zugetraut, aber das Resultat hätte ich eben anders gesehen, weil ich dachte, dass St. Pölten, die ja in dieser Herbstsaison eine recht gute Figur machen, durchaus in der Lage sind, in Linz etwas zu holen. Aber das war gestern chancenlos.
Ja, und der Woche frei hatten sie auch, aber nicht einmal das hat was genutzt.
Ja, aber der LASK war eben sehr dominant. Jetzt haben wir schon oft Trainerteam gehört. Da gibt es ja seit dieser Saison eben mehrere verschiedene Positionen. Valerio Ismail, wir kennen die Geschichte, ist nicht mehr da. Es ist Dominik Thalhammer gekommen, der ist der Cheftrainer. Und wie kann man sich das vorstellen, Alexander Schlager? Es gibt ja für die Defensive, für die Offensive, für die Standards einen Trainer. Also da ist schon sehr viel Personal vorhanden. Wie genau ist da die Aufteilung? Funktioniert diese dann auch schon wie gewünscht?
Ja, also definitiv. Ich glaube, dass da auch das Trainerteam sehr, sehr viel Arbeit in das investiert. Auch jetzt in einer Gruppe, dass das einfach am Platz alles greift und alles perfekt hinhaut. Natürlich war es für uns Spieler auch am Anfang komisch, weil auf einmal so viel, bei uns sind ja die Trainer in Rot gekleidet, so viele rote Leute am Platz stehen. Aber mittlerweile muss man wirklich sagen, greift das eine ins andere. Und es ist ja immer so ein Übergang, der Trainer leitet, wir trainieren oft in zwei Gruppen oder machen dort eine Spielform und dort eine Spielform. Und da sind zwei unterschiedliche Trainer am Werk. Und der Haupttrainer ist nachher eigentlich so, der beobachtet das und wenn ihm was auffällt, dann gibt er sofort Input, sagt das alles, wie er sich das vorstellt und jeder andere Trainer hat in dem seinen Spielraum, um einfach mit der Mannschaft zu arbeiten und es ist irrsinnig cool, also ist wirklich eine lässige Zeit, wenn du draußen am Platz bist, es geht voll zu und es ist laut und es ist richtig Leben drin und es macht richtig, richtig Spaß nachher, ne?
Ja, und einen davon kennen wir ja sehr gut, Stefan Helm, der war ja bei uns in der Analyse tätig, hat auch einen guten Weg bis jetzt gemacht, ist dann eben für die Offensive zuständig. Martin,
dieses... Ja, ich bin froh, dass es einen Dormann-Trainer gibt beim LASK, nachdem es so viel Spezial
gibt. Ja, den gibt es natürlich auch. Habe ich vergessen, Verzeihung, aber das ist ja nichts Neues. Das, das, wollte ich jetzt da nicht erwähnen. Aber Martin, man kann schon sagen, das ist das amerikanische Modell. Das hat dann auch in England, ja, hat man übernommen, dass da eben so eine Art, der Trainer ist der Manager und dann gibt es da eben sehr viele verschiedene Trainer, die eigene Bereiche haben. Ist das schon, eigentlich gehört sich das jetzt schon so oder ist das zu viel des Ganzen? Was meinst du?
Ich weiß nicht, ob sich's gehört. Ich glaube, es ist auch eine finanzielle Frage. Ich meine, Salzburg fabriziert und praktiziert es ja schon seit Jahren. Ja, dort ist ja der Staff teilweise größer als das Angebot an Spielern, weil ja da noch dazu kommen nicht nur ausgebildete Trainer, sondern auch Dolmetsch und Physios und. Ich meine, der LASK hat ja ebenso viele mittlerweile. Also ich glaube, das ist einfach der aktuelle Weg, um eben, sage ich mal, das Beste aus den Profis herauszuholen in jeglicher Hinsicht. Denn Fußball ist ja, das wissen wir ja gerade auch, weil Alfred Tata bei uns ist, auch ein mentaler Sport. Ne? Und deswegen muss man wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht eben versuchen, alles herauszuholen. Also ich glaube, es geht auch gar nicht mehr anders. Nur es ist natürlich für viele österreichische Clubs auch zum Teil nicht finanzierbar. Deswegen haben wir Salzburg-LASK. Und dann die nächste Stufe, würde ich sagen, kommen dann eben wie Rapid, Austria, Sturm. Dann wird schon weiter nach unten, wird es natürlich immer schwieriger. Wobei Hartberg fällt mir gerade noch ein, die haben mittlerweile auch einen relativ großen Staff. Also es gibt, ja, schon, auch es gibt schon auch Ausnahmen.
Also,
genau. Alfred. Also es wird.
Ja, es wird auf jeden Fall. Alfred, hätte es das unter dir gegeben als Trainer, du warst auch Co-Trainer von Rashid Rachimov gewesen, so einen großen Staff an Trainern, an Co-Trainern?
Gut, die Sache ist ganz leicht. 2008, als wir bei Lok Moskau waren, hatten wir auf dem Spielfeld, also auf dem Trainingsfeld besser gesagt, insgesamt 18 Betreuer. Also von Ärzten, Physiotherapeuten, Masseuren, die da draußen waren, Trainer, Athletiktrainer, Tormanntrainer und so weiter. Also das ist mir nichts Neues, ja, also in dieser Form. Kenne ich das schon von früheren Stationen. Was ich allerdings sehr interessant finde, ist folgender Umstand, als die Bestellung von Dominik Thalhammer, den ich übrigens deshalb auch sehr gut kenne, weil ich 2005 sein Assistenztrainer bei der Admira war, für ein halbes Jahr, und er war Cheftrainer. Bei der Bestellung von Dominik Thalhammer...
Entschuldigung, kennt er dich auch noch?
Oh, Martin, du bist wirklich böse. Martin Konrad ist ein böser Mensch.
Waren die Reaktionen von allen Seiten, die sich eben auch mit Fußball beschäftigen und vielleicht sogar tiefer damit beschäftigen, die Reaktion war, das geht nicht gut. Und wenn ich dann die Frage stellte, warum? Keine Persönlichkeit. Und jetzt sind wir bei einem sehr interessanten Thema, finde ich. Die Frage ist jetzt nicht so sehr die Größe des Staffs, des sogenannten, sondern die entscheidende Frage ist, wer ist der Kopf der Hydra? Und warum ist dieser Kopf dann entscheidend? Und was... Aus dieser Ableitung, die ich gerade mache, aus meiner Sicht folgt, ist, die Persönlichkeit des Trainers ist so ein Schlagwort, aber den muss man auch ein wenig analysieren. Ich denke, es gibt drei verschiedene Arten von Persönlichkeiten, die ein Trainer haben kann. Und über das könnten wir vielleicht dann auch mit dem Alex noch reden.
Ja, natürlich.
Zwei sind relativ einfach erklärbar. Das ist der invasive Trainer. Ich nenne ein Beispiel Didi Kübauer und den evasiven.
Was denkst du das noch? Du musst das schon ein bisschen, diese Fremdwörter, weißt du?
Ja, warte, ich bin gleich fertig. Und der evasive Trainer, in dem Fall wäre das Dominik Thalhammer. Invasiv heißt, dass der Trainer schon allein auf der Art und Weise, wie auf den Spieler und auf das Team einwirkt, so eine große Figur darstellt, dass sich die gar nicht davor wehren können. Ja? Also der Didi ist eine Figur, da kannst du dich nicht entziehen, diesen Mann. Und na Martin, du brauchst nicht den Kopf schütteln, aber so ist es. Der zweite ist der evasive Trainer. Das sind die Trainer, die fallen nicht auf, die spürst du nicht. Die sind aber immer da und du musst als Spieler immer genau hinhören, weil die reden nicht laut. Und sie sind sozusagen, die bauen eine gewisse Distanz auf zu den Spielern und die Spieler sind allein aufgrund dieser Distanz immer mit Ohren, mit beiden sozusagen dabei. Was will er, was sagt er, was sollen wir tun? Der dritte ist der leichteste, ist der luzide Trainer dafür. Das sind die Leuchtfiguren, die großen Figuren überhaupt im Fußball. Johann Cruyff, wenn der einen Raum betreten hat, sind alle vor Ehrfurcht erstarrt, oder Sagallo, der Brasilianer. Aber da gibt es nur eine Handvoll davon. Daher, den nehme ich aus, den luziden Trainer. Dann
wo führt das Ganze jetzt hin?
Das führt jetzt zur folgenden Frage.
Was ist das?
Genau, bravo Alex.
Also ich würde mal sagen, ich sehe es ähnlich. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Trainer gehabt und so, und ich habe jetzt auch schon ein paar was mitbekommen, und ich muss sagen, jetzt ist so, dass man ganz klar merkt, unser Trainer ist der Kopf von dem Ganzen. Er macht sich sehr, sehr viel Gedanken und er ist sehr bedacht mit seinen Worten. Also das heißt, er versucht alles, was er vor der Mannschaft preisgibt, auch wirklich so zu sagen, dass das Hand und Fuß hat und dass da keine Zweifel aufkommen. Und ich glaube, gerade das und gleichzeitig der Punkt, dass man einfach als Spieler das Gefühl hat, egal wie intensiv die Zeit ist, wie wenig Trainings wir haben, wie wenig Zeit wir haben, dass wir uns auf einen Gegner einstellen, bist trotzdem immer bestens darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass das einfach ein irrsinnig großes Tool ist von unserem Trainer und generell von unserem Staff, das gemeinsam umzusetzen. Aber da merkt man dann schon, dass er derjenige ist, der einfach sofort Lösungsansätze hat, der aber trotzdem vorher überlegt, bevor dass er einfach was preisgibt, sondern versucht halt immer weiterzudenken. Und ich glaube, so haben wir als Mannschaft immer das Gefühl, weil wir sind bestens auf das Spiel vorbereitet. Es kann passieren, egal was, wir haben immer eine Lösung. Und ich glaube, dass das einfach nochmal da letztendlich der Grund ist, warum wir uns dann doch einfach in einigen Bereichen weiterentwickeln.
Ja, sehr interessant. Was Trainer betrifft, Alexander, man vergisst so schnell. Sie haben in der Saison 2015-16 Ihre ersten 10 Bundesligaspiele gemacht für den SV Grödig. Und zwar unter Trainer Peter Schöttl.
Und dann hat er die Idee gehabt mit René Swette.
Naja, dann hat er die Idee gehabt mit René Swette, genau. Aber das letzte Spiel, glaube ich, haben sie noch gemacht dann in dieser Saison, sind dann weiter zum FAC in die zweite Liga. So, und was genau ist dann bitte aus Ihrer Sicht passiert, dass Sie so eine steile Karriere dann, sage ich mal ganz offen und ehrlich, hingelegt haben?
Und war Jürgen Hack ein inversiver Trainer oder ein Luzider? Das würde mich jetzt auch noch interessieren.
Ich habe schon vergessen, was die Wörter bedeuten. Also, ich drücke es lieber so auf, wie ich es mir denke. Nein, also zu der Frage vorher, es war irrsinnig schnell ist alles gegangen. Ich war einfach oft schon in einem Moment in meiner Karriere, wo ich mir gedacht habe, puh, das ist nicht so leicht jetzt für mich, wo ich dann vielleicht nicht gespielt habe und wo ich mir nachher auch selber über mich Gedanken gemacht habe, wo führt das hin, wie weit geht das. Aber ich habe irgendwie eins immer gehabt und das war halt dieses Tool zu arbeiten und einfach nicht zu viel zu hinterfragen, sondern einfach weiterzuarbeiten, Gas zu geben. Und ich bin auch heute nur der Meinung, dass man alles, was man investiert, irgendwann zurückbekommt. Und so habe ich die Zeit einfach damals gesehen, egal wie es gelaufen ist, ob ich gespielt habe, ob ich nicht gespielt habe. Ich habe einfach versucht, immer für mich das Maximale rauszuholen und war dann einfach davon überzeugt, dass irgendwann früher oder später das kommt. Ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, kommt das im Fußball, kommt das vielleicht in einem anderen Teil meines Lebens wieder. Jetzt ist es in beiden, im Privaten und im Fußball gekommen, deswegen umso schöner. Aber ich glaube, das ist noch ein einfach das gewesen, warum es dann letztendlich auch so geworden ist, wie es jetzt ist. Und das war einfach eigentlich so die größte Stärke, die ich in der Zeit gehabt habe oder noch immer habe, hoffentlich.
Ja, Alfred, Alexander Schlager, der ist gerade einmal 24 Jahre alt, jung kann man auch sagen. Wie siehst du seine Entwicklung, auch was die Führungsqualitäten betrifft, was das Menschliche betrifft? Ich finde, bei ihm ist immer sehr auffällig, er ist sehr selbstkritisch, sehr bodenständig und recht klar in seinen Analysen. Stimmst du mir dazu?
Ja, also du hast den Begriff entwickeln genannt und da sind wir wieder bei einem prinzipiellen Thema. Ob manche Dinge, die da sind, ausgeschöpft werden oder Entwicklung würde bedeuten, dass man Neues sozusagen lernt und aufgrund dieses Lernens eine höhere Stufe erklimmt. Ich denke, dass beides entscheidend ist. Man muss zum einen eine Lernfähigkeit besitzen auf diesem Niveau und das ist bei Alexander Schlager fix der Fall gewesen, sonst würde er jetzt nicht dort stehen, wo er gerade steht, nämlich im Tor der österreichischen Nationalmannschaft. Das heißt, das ist das eine, er hat Lernprozesse hinter sich gebracht, die ihn immer wieder auf ein neues Niveau gehoben haben. Aber innerhalb dieses Niveaus, weil Genitiv, musst du auch voll das ausschöpfen. Ja, es nutzt nichts, ein hohes Niveau zu erreichen und dann hast du nur 30% dieses Niveaus ausgeschöpft. Daher, diese beiden Dinge gehören zusammen. Lernen und dann innerhalb des Erlernten das auch anwenden und voll ausschöpfen. Und da glaube ich, brauchen wir bei Alex überhaupt nicht lang diskutieren. Er hat beides binnen ein paar Jahren wirklich bravourös für sich erarbeitet.
Ja, wirklich beeindruckend. Alexander Schlager, wenn ich richtig informiert bin, Sie haben, glaube ich, bis zum 13., 14. Lebensjahr eigentlich auf dem Feld draußen gespielt, sind dann erst ins Tor gegangen. Warum eigentlich kam dieser Wechsel dann zustande?
War sicher bisher einer der klügsten Entscheidungen in meinem Leben. Ich glaube, dass ich es einfach läuferisch nicht erblasen hätte.
Okay, aber finden Sie auch, dass Sie eben, dass das ein Vorteil ist, dass Sie draußen gespielt haben, weil fußballerisch, das steht außer Zweifel, Sie sind absolut gut dabei, spielen immer wieder großartig mit, symbolisieren bzw. geben eben diesen modernen Torhüter-Typ, den es eben gibt, auch so wie ein Manuel Neuer eben. Ist das vielleicht eins der Geheimnisse?
Ich sage, schlecht hat es mir sicher nicht da zu der Zeit, also vor allem, weil ich halt auch auf einer Leistungsstufe am Feld gespielt habe, wo man einfach auch gegen die besten Mannschaften in Österreich in der Altersgruppe gespielt hat. Von dem her glaube ich nicht, dass wir schlechter haben, aber ich bin trotzdem auch der Meinung, dass man sehr viel lernen kann, wenn man es will. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe dann nicht versucht, mich auf dem auszuruhen, weil es wird einfach immer schneller und auch mit den Spielern, es entwickelt sich einfach immer mehr, sie verlangen auch immer mehr von dir und da muss man einfach auch auf der Höhe bleiben und will auch natürlich ja, für sich selber eine gewisse Sicherheit mit dem Ball bekommen, wenn ich einen Rückpass kriege oder wenn ich einen Ball am Fuß habe und da einfach auch eine gewisse Souveränität ausstreuen und deswegen habe ich einfach immer weitergearbeitet in dem Bereich, weil ich mir dessen bewusst bin, wie wichtig das einfach ist im heutigen Fußball und ja, und ich glaube, dass nachher die Summe von dem Ganzen einfach das nachher so bildet, wie es heute ist, ja.
Martin, ist Alexander Schlager aktuell der beste österreichische Torhüter?
Ja, unterschreibe ich. Ich kommentiere auch öfter Spiele von ihm. Ich sage das auch deshalb, weil ich seinen Werdegang jetzt doch schon länger verfolge. Ich finde ja das Gesamtpaket. Er ist ja auch übrigens von den Trainern, Managern und Sportdirektoren zum besten Torhüter 2020 gewählt worden. Brauche jetzt nicht da, die alle Vorzüge aufzählen, aber das eine ist natürlich, dass er mit dem Fuß auch sehr viel kann, dass er Fußball spielen kann. Ich glaube, dass er sehr gut antizipiert. Und wenn ich richtig informiert bin, wenn ich jetzt alle internationalen Spiele auch aus der Nachwuchsnationalmannschaft mitzähle, ich glaube knapp 200 Spiele in etwa und noch nie ausgeschlossen worden. Und ich glaube auch an einer Handvoll erst gelbe Karten. Auch das, glaube ich, sollte so stimmen.
Die habe ich mir selber zum Zuschreiben.
Ja. Einmal sogar mit dem FAC den Ranzl gefault, wie man gegen einen Last gespielt hat. Aber ich wollte nur sagen, also das ist für mich auch ein Zeichen. Das heißt, der Alex Schlager, natürlich ist auch manchmal Glück dabei, nicht? Stichwort Torraub natürlich. Und so. Aber da kommt natürlich vielleicht auch das Antizipieren, dass man eben rechtzeitig da ist oder doch noch einen Schritt wartet, um vielleicht dann gar nicht in diese Situation zu kommen, um 1-gegen-1 spielen zu müssen und vielleicht auch einen Foul machen zu müssen. Und ich finde es deshalb auch interessant, weil ich ja auch mit dem Teamchef ab und zu diskutiere, wer ist jetzt die Nummer 1 und wer nicht. Und wer Franco Foda ist eben leider, unter Anführungszeichen leider, er schätzt ihn ja sehr, den Alex Schlager, aber er ist eben einer. Für Franco Foda geht es vor allem auch ein Faktum beim Torhüter, ist die Größe. So, und Alex Schlager ist 1,84, stimmt das?
1,85.
Machen wir halt einen Zentimeter dazu.
Nein, vielleicht, jetzt hätte der Alexander Schlager sagen müssen 1,90.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen noch ein paar Zentimeter. Aber das war bei Franco Foda immer schon so. Egal, wo er Trainer war und wie lange er hat gern. Die Größe ist für ihn ein wichtiger Faktor neben allen anderen Punkten. Und das ist vielleicht der Punkt, weshalb Alex Schlager momentan bei 3 Länderspieleinsätzen steht. Aber ich gehe davon aus, wenn es so weitergeht, werden es bald auch mehr sein. Aber ich wollte nur sagen, da sieht man eben die unterschiedlichen Zugänge, was man alles braucht für einen Torhüter. In dem Fall ist es halt schwierig, weil mit der Größe, da kann man noch so viel trainieren, das wird dann wahrscheinlich trotzdem nichts mehr ändern.
Ja, Alexander Schlager, jetzt ist dann natürlich die Frage, haben Sie so etwas wie einen Karriereplan? Wo sehen Sie sich so in 2, 3 Jahren oder vielleicht dann auch schon im Sommer, dass es einen Wechsel gibt? Also die Lask-Fans hören das natürlich nicht gerne.
Nein, also ich muss sagen, natürlich habe ich einen Karriereplan. Also es ist bei mir auch so, dass ich nach dem Höchsten streben möchte und auch versuche natürlich immer wieder mich weiterzuentwickeln und das gilt genauso auch auf Vereinsebene. Ich habe aber auch immer gesagt, dass ich ein Typ bin, der einfach ja, das versucht im Moment zu leben und der Überzeugung bin, dass wenn ich meine Sache im Moment gut mache, dass das früher oder später sowieso passieren wird. Und natürlich hat man Traumziele bei mir ist die Premier League, wo wir da wieder bei der Körpergröße sind, ist auch nicht so leicht, weil dort ist es halt auch eher ja, groß und stark zu sein. Und ich glaube aber einfach, dass ich da relativ offen bin und einfach versuche im Moment meinen Job so gut wie möglich zu erledigen und dann schauen, was passiert und was daherkommt. Es ist schwieriger, am Morgen zu denken, wenn es heute so spannend ist und von dem her schaue ich lieber, dass ich das genieße und was dann passiert, schauen wir.
Ja, Alfred, das werden die LASK-Fans jetzt auch nicht so gerne hören, deswegen stelle ich dir die Frage und nicht Alexander Schlager. Er ist ja in der Akademie der Salzburger groß geworden. Würde es für dich vielleicht auch Sinn machen, dass sich die Salzburger um Alexander Schlager bemühen?
Nein, das wird keinen Sinn machen.
Weil?
Weil ich denke, dass der Alex auf einem Niveau spielen kann, das noch über dem Niveau von Salzburg liegt.
Schon, aber der Alex könnte noch eine Rechnung offen haben mit Salzburg, weil wenn ich die Akademie durchlaufe, wenn ich unter Peter Zeidler in Liefering keinen Einsatz bekomme und bei Roger Schmidt schon einmal zumindest mit 17 auf der Bank sein durfte, dann will man vielleicht auch einmal für Salzburg auftreten. Also ich weiß schon, das wird uns jetzt wahrscheinlich nicht beantworten, aber...
Wäre Salzburg ein Thema für Sie? Ja. Wir probieren es. Die Frage stelle ich.
Es ist so, es war mein Jugendclub, es ist mein Heimatclub, ich komme aus Salzburg. Ja. Also da braucht man jetzt nicht viel drüber reden, weil im Endeffekt sehe ich es ähnlich. Ich habe natürlich auch Ziele Salzburg ist jetzt nicht der einzige Club für mich, was gibt auf der Welt. Momentan spiele ich beim LASK und das passt super so. Und wir versuchen in der Liga Salzburg zu fordern. Was dann kommt, ist für mich wirklich sehr schwer zu beantworten.
Ja, aber man kann das schon auch zusammenzählen. Ist ja logisch, dass sich Salzburg um die besten Spieler bemüht in Österreich. Und insofern ist das auch so. Und außerdem kennen wir alle Jürgen Werner. Der weiß ja auch, dass der Vertrag vom Alex 2023 ausläuft. Und natürlich besteht dort die Chance, im kommenden Sommer, da spätestens 2022, dann auch dementsprechend Ablösesummen zu lukrieren. Und da wären wir dann wahrscheinlich in Dimensionen, in denen der LASK bisher noch nie war. Also die Frage ist ja eher, Alex, ob du deinen Karriereplan so vorsieht, die Vertragslaufzeit unbedingt zu erfüllen oder auch schon vorher dich verändern könntest, wenn es halt natürlich passt. Das ist ja die Grundvoraussetzung.
Also das ist wirklich die Grundvoraussetzung auch für mich. Und wie gesagt, ich schätze sehr, was ich da habe. Der Club ist wirklich dran, entwickelt sich stetig weiter und genauso geht es unseren Spielern ja auch. Es ist einfach ein sehr großes Argument, dass bei dem Verein einfach sehr, sehr familiär abläuft und dass man trotzdem auch jedes Jahr internationale Einsätze bekommt. Und wie gesagt, das ist schwierig im Fußball jetzt 3 Jahre vorauszuschauen. Aber ich fühle mich momentan einfach wohl. Aber natürlich ist es so, dass wenn was Richtiges kommen würde, was passen würde, einfach, dass man sich darüber Gedanken macht, was ja einfach sehr human ist in dem Bereich. Und genauso ist bei mir auch. Wie gesagt, momentan ist nicht der Fall und war es auch noch nicht der Fall. Von dem her habe ich mich damit eigentlich auch noch nicht beschäftigt. Und da schauen wir einfach, was noch in Zukunft passiert.
Gut, womit man sich beschäftigen kann. Im kommenden Sommer findet dann hoffentlich die Europameisterschaft statt. Und ich nehme mal ganz stark an, dass es Ihr Ziel ist, da die Nummer 1 zu sein. Und da könnte man sich ja dann auch mit guten Leistungen präsentieren. Nicht wahr?
Definitiv. Also ich glaube, Europameisterschaft ist schon... sehr, 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 sehr spannendes Kapitel und ist für mich natürlich auch so. Ich war jetzt öfters dabei und möchte dort einfach meinen Platz festigen und möchte versuchen, so viele Spiele zu bekommen in der Nationalmannschaft wie nur möglich. Und da ist natürlich auch mein Ziel im Hinblick Europameisterschaft prinzipiell mal dabei zu sein und dann natürlich auch, wie es halt auf meiner Position üblich ist, wenn nur einer spielen kann, Einsätze zu bekommen. Aber wie gesagt, es ist nur eine lange Zeit, bis dahin kann sehr viel passieren. Ich muss schauen, dass ich mich auf die Leistung konzentriere, die ich beim LASK bringen kann und die ja in der Bundesliga, in die internationalen Spiele und in alle Bewerbe. Und dann werden wir sehen, was dann im Sommer ist.
Ja, die nahe Zukunft. Alfred, am Donnerstag geht es dann für den LASK in der Europa League weiter. Ludogorets aus Bulgarien ist zu Gast. Die sind national mit einem Spiel weniger, 2 Punkte hinter Plovdiv Zweiter, wurden zuletzt 9-mal in Folge Meister. Was erwartet da die Linzer? Ein richtig starker Gegner, oder?
Ja, vor allem auch deshalb, weil man einmal, wenn man die Kaderstruktur ansieht von Raskrad, da sieht man, das ist ein sehr bunt zusammengewürfeltes Team. Also mehr oder weniger ein Repräsentant des globalisierten Fußballs. Spieler aus aller deren Länder sozusagen.
Wunderschön ausgedrückt.
Naja, aber das ist die Wahrheit. Das heißt, die Leute dort, die in den Fußball investieren bei Rasgard, haben eben Spieler geholt, die zwar nicht in den einzelnen Ländern die erste Garnitur sind, vielleicht sogar nicht einmal die zweite Garnitur, aber trotzdem ein Niveau erreichen, das sehr gefährlich ist für den LASK. Also das wird ein wirklich schwieriges Spiel, weil die sind abgezockt, abgebrüht, haben, wie ich schon gesagt habe, viele Legionäre, die verstehen, wie man im Profifußball agiert, um erfolgreich zu sein. Das heißt, der LASK muss in diesem Spiel wieder Tugenden haben, die man kennt von ihm, vom LASK, und das wird trotzdem eine harte Nuss. Also ich hoffe, dass man wenigstens 3 Punkte holt, weil das wird auch nötig sein.
Mehr geht
noch einmal. Na genau, mehr geht nicht, aber es wird nötig sein, um die Gruppenphase vielleicht so abzuschließen, dass man wiederum im 16-Finale dabei ist.
Ja, Kirill Despodov ist zum Beispiel dort, den kennt man von Sturm, also durchaus guter Spieler. Dann ist in der Gruppe auch noch Royal Antwerpen. Alexander Schlager, muss es der Anspruch sein, dass man Ludo Goretz zu Hause schlägt und abschließend dann auch noch, dass man international überwintert?
Also ich sehe es da relativ ähnlich wie der Alfred. Also ich sage auch, es muss natürlich unser Ziel sein, am Donnerstag zu Hause zu gewinnen. Aber wie gesagt, wir wissen, dass die anderen 2 Mannschaften neben Tottenham auch sehr, sehr viel Qualität mitbringen und dass auf dem Niveau einfach wir in jedem Spiel komplett am Anschlag sein müssen, damit wir auch 3 Punkte holen. Und auf das werden wir es am Donnerstag voll anlegen. Wir werden daheim versuchen, alles rauszuhauen, was bei uns drinnen steckt und die 3 Punkte in Linz zu lassen. Und natürlich, so gehen wir aber jede Woche auch rein, das muss man auch sagen. Und natürlich ist das Spiel am Donnerstag dann schon sehr, sehr wichtig im Hinblick einfach auf die gesamte Gruppenphase.
Ja. Sehr gut. Alexander Schlager, vielen Dank, dass Sie sich heute am Nationalfeiertag und an Ihrem freien Trainingstag dann eben Zeit genommen haben, dass Sie bei uns dabei waren. Das ist nicht selbstverständlich. Alles Gute eben für die kommenden Aufgaben, vor allem dann am Donnerstag in der Europa League. Da drücken wir Ihnen und Ihrem Team ganz fest die Daumen.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Schöne Grüße an den evasiven Trainer.
Ja, bedanke mich natürlich auch recht herzlich Und dann auch noch danke an Martin und an dich, Alfred, fürs Dabeisein heute.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer noch ein paar Programmhinweise. Am Dienstag, da gibt es die UEFA Champions League. Atletico Madrid bekommt es mit dem FC Salzburg zu tun. Das Ganze sehen Sie live ab 20.55 Uhr in der Original Champions League Konferenz auf Sky Sport Austria 2. Am Mittwoch, da folgt dann der Kracher. Juventus Turin bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. Ab 20.45 Uhr sind Sie live und exklusiv dabei auf Sky Sport Austria 1. Das Ganze als Einzelspiel. Dazu dann auch noch die Original Champions League Konferenz am Samstag und Sonntag. Wieder heimischer Fußball mit der 6. Runde in der Tipico Bundesliga. Am Freitag hoffentlich Eishockey. Sie wissen es, die Situation ist aktuell nicht ganz einfach. Am Samstag ab 20 Uhr auch Basketball aus der heimischen Superliga. Dazu auch noch die Premier League, deutsche Bundesliga und Golf. Das sehen Sie alles live auf Sky. Nur noch für kurze Zeit sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass. Den ganzen Live-Sport auf Sky um nur 10 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie wie immer auf www.skysportaustria.at. Das war's von meiner Seite. Machen Sie es gut, bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.